Die Musikerschmiede, der Podcast für die Themen, die Musiker auch noch managen müssen. Mit Saskia Worf und Manuel Hillecke.
Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen guten Abend hier bei uns zweien von der Musikerschmiede. Die Saskia aus Wuppertal ist wieder mit am Start.
Ja, der Manuel ist heute mal nicht in Mainz. Der Manuel ist woanders.
Ich bin heute in Berlin in meiner neuen Bleibe. Ich wundert euch nicht, ist noch ein bisschen unaufgeräumt hier. Für alle, die hier bei mir Unterricht nehmen wollen, können das gerne machen, weil ich in Berlin jetzt nämlich quasi zur Hälfte der Woche wohne. Kleines Experiment. Genau, das nur so am Rande. Wir haben heute das Thema, zweite Q&A. Letzte Woche oder letzten Monat hatten wir ja Setlisten und heute geht es um Proben im Allgemeinen. Und ich habe mal hier was vorbereitet, der Gunther war ja so frei, zack. Und das wäre jetzt quasi die Frageliste für heute. Und da können wir uns jetzt mal wieder ein bisschen drüber unterhalten. Ich spiele wieder das allwissende Orakel, Saskia macht den Sidekick. So. Oder, beziehungsweise, ja, ihr wisst, was ich meine. Sorry, ich bin ein bisschen durch.
Wie alles gut. Eigentlich, ne?
Halt, stopp, da ist Zoom, genau, so. Ach, Moment, jetzt habe ich die Fragen ja, ach, das funktioniert ja gar nicht.
Ich habe gesagt, du musst dir einen Bildschirm freigeben, sonst sehen die Leute das nicht.
Jesus, das ist peinlich.
Yay. Yeah.
Das bringt den Leuten natürlich auch nichts. Das bringt den Leuten was. Das sind unsere Fragen. Und im Zweifel liest du die Fragen jetzt auch einfach vor. Da muss ich das nicht immer.
Genau, für die Leute, die jetzt nicht bei YouTube zugucken. Also die erste Frage, die uns der Gunther geschickt hat, war, übst du alle Stücke sequenziell ein oder jede Probe mehrere Stücke im rotierenden System?
Okay. So, jetzt muss man erstmal dazu sagen, der ganze Blechbläserbereich unterteilt sich ja oft in, naja, in Bandarbeit im Allgemeinen, aber in erster Linie natürlich in Orchesterarbeit, in Ensemblearbeit. Und das, was der Gunther jetzt meint, sind halt so Formationen, die dann halt den ganzen Abend spielen und irgendwie eine Mappe haben und so, ne? Ja. Und es gibt ja jetzt viele Formationen, also nicht so viele, aber zumindest diejenigen, die halt erfolgreich sind und die auch bekannt sind, die spielen natürlich ihr Programm auswendig.
Ja.
Und das ist jetzt einfach das Ding. Die Frage war nochmal, kannst du nochmal vorlesen?
Ob du sequenziell übst, sprich die Stücke, ich sag mal eine Probe und dann ein Stück, ne? Oder ob man mehrere Stücke pro Probe hat und das dann so rotierend macht.
Ne? Ja, also weißt doch, wie es ist. Also ich meine, mal so, würde ich sagen. Ja, das kommt darauf an, was anliegt. Aber ich glaube, was er meint, ist, dass man schafft sich ja ein Programm drauf. Und die Frage ist, wie hält man im Prinzip dieses Programm frisch?
Ja.
Hast du eigentlich die Fragen gerade vorliegen?
Ja.
Alles klar, okay. Wie hält man dieses Programm frisch? Und wie kriegt man es irgendwie hin, dass in kurzer Zeit halt wieder irgendwie, dass es halt gut wird.
Ja.
Und ich glaube, das macht halt total Sinn, dass man, das muss ich selber gerade überlegen, ich bin gerade durch, Saskia.
Ich kann mal weiterreden für dich, weil ich hab ne Ahnung, woraus du jetzt Bezug nehmen möchtest. Also ich persönlich, wenn ich jetzt erstmal an die Band denke, ne, weil ich muss sagen, bei klassischen Ensembles ist die Frage auch berechtigt, aber auf einer anderen Ebene, weil die Stücke länger sind. Also wenn man jetzt klassisches Ensemble hat und man sagt, übt man da jetzt pro Probe eine Sonate zum Beispiel oder ein Trio, was auch immer. Da hat man oft nicht die Möglichkeit zu sagen, wir spielen jetzt hier drei Stücke durch, weil die Stücke gehen zum Teil 30 Minuten. Ja, da kann man halt nicht sagen, bei 2 Stunden Probe, wir machen das jetzt hier und dann probt man noch. Bei den Bands ist es ja oft so, dass die Songs halt viel kürzer sind. Und dann kann man tatsächlich auch mehrere Sachen proben. Was er, glaube ich, meint und was ich auch verstanden habe, als ich diese Frage gelesen habe, mit sequenziell vor allem, probt man quasi ein Stück, bis es klappt und dann geht man zum nächsten? Oder macht man das quasi so ein bisschen, mehrere Stücke pro Probe und dann geht man durch, gerade wenn man viele Stücke hat? Und ich würde da halt immer sagen, es kommt A, total auf den Schwierigkeitsgrad von dem Stück an, was man da hat und was die Leute mitbringen. Ja, kommt ja auch drauf an, ob man mit Hobby- und semiprofessionellen Leuten arbeitet, so wie wir das ja viel bei der Band gemacht haben, bei der Brassband, da waren ja nicht alle Profis. Oder ob man mit Profis arbeitet. Und das ist einfach ein Riesenunterschied, ob man da die Hälfte Profis sitzen hat und die andere Hälfte und so weiter. Das ist.
Naja, bei Profis läuft der Profis läuft ja sowieso ganz anders ab.
Eben.
Da wird ja so gar nicht geprobt.
Ja.
Sondern wird da vorausgesetzt, dass du es kannst.
Korrekt.
Und dann gibt es ein, zwei Durchlaufproben, dann war es das.
Ja.
Also, das ist ja einfach so. Es sei denn, du hast halt wirklich ein künstlerisches Ensemble, wo du in die Tiefe gehst und dann probst du immer wieder einzelne Stellen. Aber das ganze Stück wird ja nie in Frage gestellt. Also das ganze Stück wird ja nie komplett von neuem irgendwie aufbereitet, sondern es ist ja immer schon was da. Und das, was der Gunther meint, ist, glaube ich, wie kann ich das erhalten, was schon da ist?
Ja.
Also, das ist halt so das spannende Ding. Und dafür musst du natürlich ständig an Stücken dranbleiben. Die Frage ist halt immer, wo du dann die Zeit in den Proben hernimmst. Ne?
Mhm.
Also was er meint, ist, glaube ich, wie kriegst du es hin, dass du, wenn du relativ viele Stücke spielen musst, die Stücke halt irgendwie, die halt aktuell auf der Agenda stehen, halt gut hinkriegst, ohne dass sie halt auch langweilig werden. Weil oft ist es ja auch so, Stücke werden dann in Proben immer einfach nur durchgespielt.
Ja, genau.
Ja? Und,
das ist kein Proben, muss man mal dazu sagen.
Ja, das ist natürlich gerade bei Amateuren schon ein Problem, weil die Stücke werden dann nicht besser, sondern du hältst einfach nur das Niveau, beziehungsweise die Stücke werden sogar schlechter, wenn du nicht ins Detail gehst, weil die Details, die irgendwann mal auf einem Probenwochenende oder Ersatzproben vor x Jubeljahren mal besprochen wurden, die sind eh alle für die Füße, weil du dann nie wieder darauf eingehst, wenn du es einfach nur durchspielst. Das heißt, wenn dir wirklich ein Stück ernst ist, dann musst du eigentlich pro Probe 15 bis 20 Minuten investieren und immer kleinere Passagen aus dem Stück wiederholen und die aufrufen, die wieder in Erinnerung rufen, dass die Leute halt auch an diese Details denken. Ja? Und die Frage ist immer, Durchlauf oder Proben?
Genau.
Die Antwort lautet beides. Aber halt zu einer gewissen Zeit. Also wenn das Konzert, es ist eigentlich ganz einfach. Ich versuche jetzt diese Frage im Großen und Ganzen so zu sehen und die Frage ist recht einfach gestellt, aber da steckt viel mehr dahinter, weil wenn ich ein Konzert habe mit einer Band aus Amateuren oder aus leidenschaftlichen Hobbymusikern, dann kann ich nur ins Detail gehen, wenn die Leute sich mit den Details auch beschäftigt haben.
Korrekt.
Sonst bringt das ja auch nichts, ja. Und wenn das Konzert nicht nächste Woche ist.
Ja.
So, das heißt, ich habe eigentlich nur einen ganz bestimmten Zeitraum, wo das überhaupt geht. Nämlich die 3-4 Wochen, wo die Leute das Notenmaterial schon haben und wo man hoffen kann, dass sie sich damit beschäftigt haben. Und zwischen dem Zeitraum 3-4 Wochen vorm Konzert, weil dann würde ich ehrlich gesagt nur noch Durchläufe machen, weil ich möchte ja garantieren, dass das Konzert gut wird. Und das heißt, es gibt quasi nur einen kleinen Bereich in der Praxis, ein kleines Zeitfenster, was ich habe, um mich wirklich um Details zu kümmern. Weil ansonsten fehlt mir schlicht die Zeit.
Ja.
Auch wieder individuell, klar, und von Größe der Band abhängig und so. Okay, aber das ist halt Realität. Oft ist es halt einfach so. Ja,
ja und ich sag jetzt mal, wenn man mehrere Auftritte hat, ja, also es ist ja oft so, dass gerade in dem Fall, was jetzt der Gunther fragt, da geht es ja auch um Bands, die stetig miteinander arbeiten, dann ist es ja auch was anderes, als wenn ich ein großes Konzert habe, so wie viele Blasorchester da draußen. Ich weiß ja, dass hier auch viele Leute zuhören, die in Blasorchestern spielen, hobbymäßig auch. Da ist es ja oft so, die haben ein großes Jahreskonzert pro Jahr. Das ist ein riesengroßer Auftritt, ne, wo auch ein schwereres Programm vorbereitet wird. Und dann hat man eben diese ganzen Auftritte, diese ganzen, wo ich ja auch 15 Jahre lang gespielt habe, die ganzen Frühschoppen und haben wir nicht gesehen. Und da hat man so eine U-Mappe und das ist ja das, was du auch sagst, so eine Mappe, die die stetig vielleicht ein bisschen wächst, aber wo einfach die Stücke bekannt sind. Und da brauchst du jetzt nicht jede Woche den Marsch XY nochmal aufzufrischen in Form von Detailarbeit, wenn er läuft.
Ja,
aber wenn du halt was Neues hast, muss das gearbeitet werden. Oder wenn es was Schwereres ist, ja, für ein Ensemble, was jetzt nicht, oder eine Band, was jetzt nicht mit Profis bestückt ist.
Naja, und die Frage ist halt eben auch für was, ne? Also ich meine, du brauchst halt mit so einer Band, mit einer Dienstleistungsband, wo du, was weiß ich, wo du 80 Stücke im Repertoire hast und eine Mappe spielst, was willst du die Stücke da proben? Wenn du beim Frühstoppen da irgendwie Humdata machen musst.
Ja.
Wenn du aber ein tolles Konzert machst mit einem Konzertprogramm von, was weiß ich, 12, 13, 14 Stücken, ist das ja was ganz anderes.
Korrekt.
Und ich würde dann ehrlich gesagt auch die Zeit gar nicht verschwenden bei Stücken, die, was weiß ich, wo das Perlen für die Säue ist, sondern ich würde mich dann wirklich mit den guten Stücken beschäftigen, die ich auch dann ein Konzert dann spiele, ne? Weil das einfach viel mehr Sinn macht. Ja.
Ja.
Okay, nächste Frage.
Jetzt muss ich kurz rüberhuschen, oder willst du so einmal einblenden?
Ach so, jetzt sieht man es wieder nicht. Oh, ich hatte mir das hier so schön zurechtgelegt.
Yes.
So.
Okay, wie schaffst du es im ersten Fall, dass ein Titel, der im Januar sauber einstudiert wurde, im April bei spontanen Anspielen immer noch auf einem guten Niveau ist? Das ist im Prinzip.
Kannst du vergessen.
Geht in dieselbe Richtung.
Genau, das haben wir ja gerade versucht zu besprechen. Sorry. Ach so. Ja, das schaffst du eigentlich nur, indem du diesen Titel halt immer wieder im Detail probst und indem du halt 3 Wochen vorm Konzert Durchläufe machst. Das wäre dann halt auch im April.
Ja.
Das ist jetzt, da drehen wir uns jetzt im Kreis, ne?
Ja.
Nächste Frage.
Genau, dritte Frage. Die meisten Gigs bei der Vierermucke, dazu muss man jetzt sagen, das ist die Band vom Gunther, ne, also bei dem Ensemble, liegen zwischen 1 und 2 Stunden. Lohnt es sich, die dritte Stunde der 3-Stunden-Setlist überhaupt in der Vorbereitung detailliert zu proben? Sie kommt ja wenig zum Einsatz.
Tja, das ist halt die Frage, was er möchte.
Ja.
Also, wenn ihm das wurscht ist, muss er es nicht proben. Und wenn nicht, dann doch.
Ich hätte jetzt auch gesagt, also ich persönlich finde aus der Probenarbeit, das habe ich mir auch noch vor ein bisschen Gedanken gemacht für das Thema, es ist immer eine Prioritätenentscheidung zu gucken, was ist jetzt gerade wichtiger, und wenn das nicht wichtig ist, also Stücke zu arbeiten, die nicht drankommen, dann braucht man die Zeit dafür nicht zu vergeuden. Dafür ist die Zeit zu kostbar.
Was er halt fragt ist, also das ist das typische Problem von Bands, die eigentlich so 2-3 Sets spielen und dann ab und zu aber mal ein Set länger spielen müssen.
Ja.
Und ich kenne das Problem und das nervt total. Und ich kann das nur sagen, einfach nicht annehmen.
Ja.
Also ich mache das nicht mehr. Weil wozu? Ich, weißt du, das lohnt den Stress nicht. Wenn ich mit meiner Band, ich spiele mit meiner Band 2 Sets in der Regel. Und wenn ich 3 Sets spielen muss, weil der Festivalleiter sagt, ihr hätten aber gerne 3x45 Minuten, dann sage ich, ja, dann früher habe ich das gemacht und mittlerweile sage ich, ja, dann such dir eine andere Band.
Ja.
Weil das ist kein Standard, so, das ist nur ein Standard bei Tanzveranstaltungen. Mhm. Da spielst du dann, was weiß ich, 4-5 Sets, das ist halt ein Knochenjob. Ist ja die Frage, was du machen willst. Aber wenn du das spielen musst, dann muss das Programm natürlich parat sein, ist doch klar.
Ja.
Aber ich finde, das lohnt sich nicht, wenn man nur 1 oder 2 Mal im Jahr sowas macht. Und das macht auch, ohne Scheiß, das ist einfach für die Band auch ein zusätzlicher Stress, auf den keiner Bock hat.
Ja.
Das zieht motivationsmäßig die Band eigentlich eher total nach unten. Weil nämlich auch das musikalische Ergebnis dieses Sets ja oft auch mies ist. Weil nämlich keiner mehr die Stücke richtig kann. Ne? Und dann, ist das eigentlich ein Murks, weißt du?
Sehr, ja.
Diesen Murks würde ich einfach als, in Anführungsstrichen, Dienstleistungsprodukt nicht anbieten. Ich würde es einfach lassen.
Ja, absolut. Wie gehst du mit den Titeln von der alten Saison um? Es geht ja über den Jahreswechsel einiges an Qualität verloren.
Ja, bei Amateuren, ja. Aber ich sehe das ehrlich gesagt so, Titel der alten Saison gibt es für mich ehrlich gesagt nicht. Mhm. Titel des alten Programms. Und ich sortiere dann aus. Mhm. Und wenn ich etwas aussortiert habe, ist das auch erstmal raus.
Ja.
Das ist auch eine, muss man halt eine Entscheidung treffen, weil man kann nicht alles haben. Also das ist, ich habe die Erfahrung gemacht, es ist praktikabel, wenn man ein Programm hat von ungefähr 90 Minuten, mit Zugaben, das sind ungefähr 20 bis 24 Stücke.
Ja.
Und mehr mache ich nicht.
Ja.
Ja. Und wenn ich etwas mehr mache, dann kann ich das ja immer noch kommunizieren. Dann sind wir wieder bei der Problematik des dritten Gigs, des dritten Sets. Aber in der Regel sortiere ich dann aus und dann sind die alten Stücke halt auch raus. Ja. Weil wenn ich die alten Stücke dann wieder dazu nehme, dann springen mir meine Bandmitglieder im Kreis.
Ja.
Ne, also wenn man nach Notenmaterial spielt, geht es natürlich.
Mhm.
Aber auch dann, also der Gunther fragt hier so ein bisschen nach der Quadratur des Kreises bei Hobbymusikern. Das kommt immer darauf an, was die Leute auch bereit sind, für Opfer zu bringen. Ne? Ich würde einfach immer weniger machen und das geil machen. Ich bin immer ein großer Fan von einer einfachen Speisekarte. Ja? Kein Firlefanz, nicht 4000 Stücke, sondern halt irgendwie 15 Gerichte oder 10 und die halt geil.
Ja.
Aber ja, mir ist die Problematik dessen, dass das halt oft nicht geht, weil man viel Programm braucht, schon bewusst. Bin aber der Meinung, dass man sich damit trotzdem keinen Gefallen tut.
Ja, ich kann da auch aus Erfahrung sprechen, aus den Blasorchestern, in denen ich gespielt habe. Das ist natürlich, es hat nicht unbedingt, bei uns war es nicht der Jahreswechsel, sondern war es die Sommerpause. Ja, da merkst du dann halt, dass diese Sommerferien oft, wo irgendwie dann nur eine Probe im Sommer stattfand und dann geht es im September quasi wieder los und dann sitzen da alle in der Probe und haben ihr Instrument 6 Wochen nicht angefasst. Ja, ich meine, das ist halt einfach die Realität, da braucht man sich auch nichts vorzulügen und mein Papa als Dirigent wusste das und dann hat er gesagt, ja, dann müssen wir halt jetzt wieder an die Basis. Dann wird halt erstmal wieder Basisarbeit gemacht, bevor man irgendwie die großen Konzertstücke üben kann. Ja, und das ist halt dasselbe, wenn du mit Amateuren arbeitest oder Amateurinnen. Kommt drauf an, was mitkommt. Es gibt auch Orchester, die kommen aus der Sommerpause und die haben voll Bock und sind gut vorbereitet, aber in den meisten Fällen ist das halt nicht der Fall. Und da braucht man nicht sich vorzumachen, man könne jetzt hier direkt mit den neuen Stücken anfangen, sondern da muss man halt schauen, was noch auf dem Programm steht, dass das wieder frisch ist.
Ja, die große Frage ist ja immer, wie kriegt man es hin, dass die Leute sich so motivieren, dass sie von alleine die Sachen vorbereiten? Weil
da kommt jetzt direkt die Frage, ich stelle sie mal, weil wir sind jetzt im Übergang dazu. Wie motivierst du die Leute, technisch anspruchsvolle Nummern zu Hause vorzubereiten?
Kannst du nicht.
Ja.
Kannst du dir komplett ab von der Backe putzen.
Kann man sich die abschieben.
Entweder du hast Leute, die das von alleine machen und das verstehen, oder du hast die nicht. Und ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass so sehr ich mir das auch wünschen würde, ich kann die Leute nicht dazu bekommen. Ich kann die Leute nur mit großem Druck dazu bekommen. Und der Druck ist aber kann nicht durch mich passieren, weil das ist denen völlig wurscht.
Ja.
Wir reden jetzt immer noch in einem Bereich, wo es wenig Geld gibt. Wir reden in einem Bereich, wo ich mit den Leuten keinen Vertrag habe. Wir reden in einem Bereich, wo die Leute das machen, weil sie da Lust drauf haben. Ne?
Ja.
Wenn wir vertraglich gebunden, hätte ich Druckmittel, was weiß ich, damals, wie das bei James Brown der Fall war, ja, der hat den Leuten halt irgendwie einen Dollar abgezogen, wenn sie gekiekst haben, ja. Also, ja, also das ist, weißt du, das ist halt, oder $10, weiß ich gar nicht, irgendwie neu passiert, irgendwie. Haben wir alles nicht. Also, wir haben eigentlich kein Druckmittel.
Nee.
Was wir aber haben ist, wenn wir einen außergewöhnlichen Gig haben, wo ich dann sage, hey, das ist super wichtig, dann fangen die Leute natürlich an zu üben, weil sie ein Ziel haben. Ne?
Ja.
Also wenn ich ein direktes Handlungsziel habe, dann kriege ich die Leute motiviert.
Ja.
Ich kriege die Leute aber nicht motiviert, indem ich sage, ja, bitte tut mir den Gefallen und übt das Zeug. Das macht keiner.
Ja, vor allem, warum sollen sie für dich das üben?
Ja.
Das ist ja totaler Bullshit. Also Motivation, da ist es ja, bin ich ja mein Lieblingsthema. Extrinsische Motivation ist einfach nicht so, hat nicht so Feuer wie die intrinsische. Und wenn jemand, wie ich denke jetzt an die Brassband,
ja.
Da hatten wir so geile Gigs, wo wir alle wussten, Alter, wir spielen, wir waren, wie alt waren wir da? 16, 17, 18 und wir haben im Frankfurter Hof gespielt. Natürlich haben wir da alle geübt, weil wir wussten, was ist das für ein geiler Gig oder ein ja, alter Schmelzer.
Ja, das war das eine. Aber ich möchte aber auch daran erinnern, dass ich euch richtig in den Arsch getreten habe.
Das stimmt.
Und das ist, also weißt du, ich bin ja immer ein großer Freund der Theorie, alles passiert durch Sog und nicht ja. durch Druck. Das ist aber nicht so.
Nein.
Und mit Sog beginnt der ganze schöne Kram. Ja. Aber mit Druck wird er beendet. Und, ja. Und ich muss euch richtig in den Arsch treten. Und ich weiß ja. noch ganz genau, dass die Proben teilweise katastrophal verlaufen ja. sind. Was weiß ich, in der dritten Probe vorm Gig, die Hälfte der Leute konnte das Zeug nicht oder irgendwie die Hälfte war zu spät, dann kam irgendwie jemand gar nicht. Also das sind ja auch alles Sachen, die ich noch sehr gut in Erinnerung habe.
Ja, ja.
Ihr habt immer in Erinnerung, oh, der Gig war schön. Ich habe in Erinnerung, das waren aber 5 beschissene Proben. Ne? Und dass es dann am Schluss dann trotzdem gut wird, ist ja. nur 2 Dingen zuzuschreiben. Erstens, dass die Band so war, wie sie war, also dass ja. sie einfach einen guten Spirit hatte.
Ja.
Zweitens aber auch, dass ich euch mit Routine totgeprügelt habe.
Ja.
Sonst wäre das überhaupt nicht, hätte das überhaupt nicht funktioniert.
Ja, das stimmt.
Den meisten der Band ist es heute gar nicht klar.
Ja.
Die denken irgendwie, ja, ist doch klar, ist kein Problem, natürlich, irgendwie hier ein bisschen spielen und so. Nee. Die haben völlig vergessen, dass ich euch 15 Mal ein Stück habe auswendig spielen lassen.
Ja, ich habe das nicht vergessen, ich weiß es noch.
Mal, weißt du? Also 4 Wochen vorher, also in dem ja. Probensegment vorher. Ja. Und deswegen hat das funktioniert.
Ja.
So einfach ist das. Und trotzdem ist da noch so viel passiert. Und, und ich habe natürlich die ganzen Fehler gehört, das Publikum hört das nicht, aber ich habe ja hinterher, ich saß ja hinterher mit dem Ingenieur Mix von der Live-Aufnahme. Und da mussten wir zaubern. Ja.
Muss mal
ganz gelinde aus zu formulieren. Nee, aber ich will damit einfach nur sagen, du kannst die Leute nicht motivieren. Es gibt einen schönen Spruch, den bringe ich auch immer wieder in meinem Bandmanagement-Seminar. Eine gute Band muss sich gesund schrumpfen. Wenn du möchtest, dass die Leute das von alleine machen, dann musst du jemanden nehmen für die Band, der das macht. Mhm. Sich von denen trennen, die das nicht machen.
Ja. Sehr guter Schlusssatz für die Frage.
Aber das ist leider hart, aber es ist so.
Ja, du hast vollkommen recht.
Ja.
Das ist in der Klassik auch nicht anders.
Das kannst du den Leuten nicht beibringen. Also,
nein.
Das ist, beschäftige mich, also engagiere einfach die Leute, die da Bock drauf haben.
Ja.
Und alles andere bringt nichts.
Auch eine schöne Frage. Wie schafft man es, komplett auswendig zu spielen?
Indem man auswendig übt. Frage beantwortet.
Frage beendet.
Eigentlich schon, ja.
Ja.
Ein kurzer Satz dazu. Es gibt ja zigtausend Möglichkeiten, wie man auswendig spielt. Und dazu habe ich auch schon ein paar Videos gemacht.
Mhm.
Jeder hat da seinen eigenen Ansatz.
Ja.
Ich kenne Musiker, die machen das nur mit dem fotografischen Gedächtnis.
Mhm.
Die lassen die Noten vor ihren Augen ablaufen. Ich kenne Musiker, die machen das nur mit dem motorischen Gedächtnis.
Mhm.
Was ich für eine Katastrophe halte, weil wenn man rauskommt, dann verarscht einen der Körper und dann weiß man nicht mehr weiter.
Ja.
Und es gibt Musiker, die hören das, was sie spielen. Und das ist mit Abstand natürlich
das Sicherste,
weil du immer weißt, wo du bist.
Ja.
Und wenn du dann noch das, was du hörst, in einen musiktheoretischen Kontext setzen kannst, also ne, dass, wenn du das auditive musikalische Gedächtnis dann noch verbinden kannst mit Formteilen, mit okay, jetzt bin ich in der Dominante und jetzt bin ich im Tonartwechsel, jetzt bin ich in der Parallele, dann sind das natürlich zusätzliche Sicherheiten. Und das muss man halt üben. Ja?
Ja.
Aber der eine braucht dafür ewig und der nächste, beim nächsten geht es ganz schnell. Aber ganz ehrlich, Gunther, wenn du einfach anfängst, das ist jetzt ein ganz blöder Tipp, die Noten nicht aufzumachen und einfach zu üben, dann geht es am schnellsten.
Ja, das hätte ich jetzt genauso gesagt. Das ist bei mir auch bei allen Sachen, Klassik wie Pop-Bereich. Also einfach die Noten gar nicht erst aufmachen.
Gar nicht erst aufmachen.
Ja, genau.
Einfach direkt auswendig spielen und wenn eine Frage auftaucht, nachschlagen, dann wieder zumachen. Aber mit geöffneten Noten versuchen auswendig zu lernen,
macht keinen Sinn.
Das ist die Quadratur des Kreises, das funktioniert nicht.
Nee, vor allem, also da habe ich ja also auf zwei Instrumenten die Erfahrung. Ja, und ich kann wirklich komplett unterscheiden zwischen Klavier auswendig spielen und Flöte auswendig spielen.
So, Moment, beim Klavier ist es noch was ganz anderes, weil da sehe ich ja jeden Ton.
Korrekt.
Deswegen ist Klavier natürlich ein Instrument, wo auswendig spielen wahnsinnig gut geht.
Das wollte ich gerade sagen, weil mit Klavier fällt es mir, also viel ist mir ja früher schon viel leichter und fällt es mir heute immer noch leichter, auswendig zu spielen, weil man das Visuelle dazu nehmen kann. Das ist bei fast allen Blasinstrumenten nicht möglich.
Ja.
Also die wenigsten Blasinstrumente können ihre Finger sehen und das selbst dann würde es ihnen nichts bringen. Also wenn ich meine Finger sehen könnte beim Spielen, so schnell wie ich die bewegen muss, bringt mir das nichts.
Ja, ja, vor allen Dingen die Finger haben ja bei Blasinstrumenten oft mit einer Position hast du ja mehrere Töne ganz oft.
Genau.
Das ist einfach völlig verwirrend.
Bringt einem nichts.
Und das Klavier siehst du halt, du siehst die komplette Palette. Also ja. Es ist kein Instrument, wo du die Töne so gut siehst wie auf dem Klavier.
Ja.
Und deswegen ist es natürlich super einfach. Ich kann mich erinnern, dass ich als Teenager habe ich mal ganz gut Klavier gespielt. Also, was heißt ganz gut, aber für meine Verhältnisse.
Ja.
Und da habe ich, ohne dass ich es wollte, ich habe damals Rachmaninow Cis-Moll-Prelude geübt.
Mhm.
Und ohne dass ich es wollte, habe ich das auswendig gespielt.
Ja.
Da war ich 15 oder so.
Ja.
Und
das ist, ich habe fast nur Schüler, die das so machen. Also die üben irgendwann ohne Noten und dann spielen die das auswendig. Ja. Fertig.
Weil es einfach naheliegend ist auf dem Klavier.
Ja.
Auf der Trompete zum Beispiel ist das ein Pain in the Ass, weil ich mit einem Griff auf der Trompete, mit einem Griff habe ich teilweise 6, 7, 8 verschiedene Möglichkeiten an Tönen und verschiedene Stockwerke.
Ja.
Und das ist super verwirrend. Das heißt, wenn du da nicht genau weißt,
Ohren.
Genau. Die Ohren und die Funktion des Tons.
Ja.
Dann lernst du es eigentlich am schnellsten. Nächste Frage.
Yes. Übst du auch die Ansagen mit der Band?
Oh. Zen.
Oh.
Naja, das kommt drauf an, wer die Ansagen macht.
Ja.
Also, wenn du eine Rampensau hast, die das nicht braucht, dann würde ich die Ansagen auf gar keinen Fall üben, weil es gibt halt Menschen, wenn die Ansagen üben, werden die schlechter, wenn du spontane Leute hast.
Ja.
Es gibt aber auch Menschen, das sind richtige Showplaner und die schaffen sich so einen Blumenstrauß an Licks drauf.
Mhm.
Und die üben die Ansagen auch gerne und das ist auch völlig okay und dann kann man die auch üben. Ich bin Freund davon, einfach beides machen und gucken, was passiert.
Mhm.
Ja, die Sache ist halt immer die, wenn du selbst Ansagen machen musst, als Bandleader oder so, und du musst auch selbst spielen, dann ist das natürlich ist das richtig kacke, weil du nämlich eigentlich dich nie auf irgendwas richtig konzentrieren kannst, weil du dir schon Gedanken über die Ansage machst, während du die letzten 16 Takte spielst. Das ist richtig kacke. Und sich fallen zu lassen und sich nur auf diese 16 Takte zu konzentrieren und wenn die 16 Takte dann rum sind, kein Schluck Wasser zu trinken, nicht das Wasser am Instrument rauszulassen, nicht durchzuschnaufen, sondern direkt zum Mikro zu gehen und vor 1000 Leuten zu sprechen, das ist eine riesen Herausforderung.
Ja.
Und ich habe das nie geschafft, mich so fallen zu lassen, dass ich in den letzten 16 Takten nicht ans Mikrofon gedacht habe.
Natürlich
habe ich immer an die Ansage gedacht, weil es in dem Augenblick für mich wichtiger war, als die letzten 16 Takte von der Musik mich zu konzentrieren. Das ist echt schwer.
Also ich hab da tatsächlich auch eine Mini-Geschichte, weil ich, wir müssen ja in Prüfungen beim Bachelor heutzutage musst du ja auch moderieren. Das wird verlangt, finde ich auch gut, finde ich wichtig, dass das gemacht wird. Und ich habe damals in meinem Soloabend 2018, glaube ich, wo ich keine Prüfung hatte, sondern einfach just for fun so einen Abend gemacht habe und auch da moderieren wollte. So, ich bin jetzt ja so eine Rampensau und ich kann auch super reden, das ist nicht das Problem. Was ich nicht bedacht habe, war, was du gerade sagtest, dass ich ja zwischen dem Reden noch spielen muss.
Ja.
Und ich bin richtig, richtig vor die Wand gefahren. Also ich hatte, das war eine Studienleistung, da gab es auch keine Note drauf, aber es war eine Studienleistung in Konzertgestaltung. Und mein damaliger Professor von diesem Fach kam danach zu mir und meinte, Frau Worf, ich weiß, Sie können das. Ich weiß, Sie können fantastisch moderieren. Aber was ist passiert? Ich weiß, dass Sie das können. Und ich habe da manchmal gestanden und habe nichts mehr rausbekommen, weil mir nicht klar war, dass ich das hätte mindestens einmal vorher üben müssen, einen Durchlauf zu machen und zwischen den Stücken.
Was hast du rausbekommen? Die Moderation oder auf der Flöte?
Das ist das Sprechen. Das Spielen war super, aber ich konnte nicht mehr reden. Und für meinen Bachelor wie für meinen Masterabschluss habe ich das geübt. Da habe ich einen Durchlauf gemacht und habe das dann zwischendurch geübt. Und dann war es kein Problem mehr. Dann habe ich immer noch frei gesprochen, ohne Karten, aber...
Ja, ja, es ist auch immer noch die Frage, in welcher Funktion du bist. Wenn du zum Beispiel Dirigent bist oder Leiter des...
Ja.
Dann machst du dir ja schon, während du probst, Gedanken
genau.
über Ansagen. Also
genau.
Es liegt eigentlich... Es ist überhaupt kein Problem. Du kannst ganz authentisch mit den Leuten reden, weil du auch sofort Probengeschichten hast. Du hast Geschichten zu Stücken. Du bist ja der Moderator. Du hast eine andere Funktion und du kannst das auch total relaxed annehmen. Ja. Ja? Und man kann sich auch so Licks drauf schaffen. Was weiß ich, wie Maybrit Illner oder die Slomka oder der Kleber. Ja, so Licks kann man sich natürlich auch drauf schaffen. Ne?
Mhm.
Das habe ich dann auch eine Zeit lang gemacht.
Mhm.
Aber schwierig ist wirklich, wenn man selbst spielt. Und mein Tipp, einfach nicht Ansagen machen, wenn man selbst spielen muss. Und wir leben auch in einer Zeit, wo man sich auch immer fragt, also, weißt du, muss ich jetzt hier die Rampensau machen? Ne? Du musst dir mal alte Konzerte anschauen von Johnny Mitchell, von The Band, von Van Morrison, von Bob Dylan aus den 70er Jahren. Ey, das ist geil. Das ist so stylisch. Wir gehen auf die Bühne, ja. Übrigens geile DVD, Martin Scorsese, Dokumentation The Last Waltz.
Mhm.
Kann ich jedem Musiker nur ans Herz legen. Von 1976. Ich spiele jetzt auf dieses Konzert an. Wir gehen auf der Bühne. Wir gehen auf die Bühne, Entschuldigung. Und sagen, Good evening. Und jetzt los.
Geil.
Stück ist fertig. Ja? Thank you. Nächstes Stück.
Ja.
Das ist es. Die machen da nicht groß rum und machen da irgendwelche Moderationen, ne? Sondern die machen sich rar. So, Bob Dylan, der teilweise ganze Konzerte gegeben hat, hat nur einmal gesagt, thank you. Und dann haben die Leute das schon total abgefeiert. Und heute denken wir müssten irgendwie den Thomas Gottschalk machen. Ne? Und je mehr man redet eigentlich, je unauthentischer das für einen ist, desto mehr macht man sich zum Affen.
Ja, absolut.
Und es ist, manchmal sind Moderationen völlig überschätzt.
Ja.
Manchmal, wenn der Rahmen da ist, dann kann man auch wirklich witzig werden. So.
Mhm.
Also ich habe für mich festgestellt, wenn es ein überschaubarer Rahmen ist und die Leute sitzen und wo es ruhig ist, dann kann ich sehr gut Ansagen machen, weil ich dann mit meiner Persönlichkeit spielen kann, weil ich nämlich genauso Ansagen machen kann wie hier im Podcast. Ich kann mit meiner Radiostimme leise sprechen, erreiche die Leute und kann mit dem Augenzwinkern mal einen Joke bringen.
Ja.
Das funktioniert in dem Augenblick, wo ich irgendwie auf einem Festival bin mit 3000 Leuten, gar nicht mehr.
Ja.
Das heißt, ich kann da nicht so sprechen, sondern ich spreche dann nur one, two, three, hey, hello, ja, danke. Der funktioniert meine ganze Persönlichkeit nicht mehr. Das heißt, dann muss ich mir andere Dinge überlegen. Und diese Dinge sind dann halt oft sehr grobmotorisch. Ne? Und da bin ich zum Beispiel dann nicht mehr witzig. Und das ist mir einmal passiert, da habe ich mir was zurechtgelegt. Also ich kann sehr witzig sein, das wissen ja alle, wenn ich jetzt hier in der Schlabberhose sitze und ein Bier aufmache und mir einen Podcast mache, so dann ist das irgendwie alles nett. Und so kann ich auch Ansagen auf der Bühne machen, wenn da irgendwie 50 Leute sitzen, irgendwie mit einem Beinchen und irgendwie so Klimper, so Restaurants teilen, ne? Dann ist das alles cool. Und das habe ich auch schon oft gemacht bei Konzerten, was weiß ich, wo 300 Leute sitzen, die aber einfach mucksmäuschenstill sind, dann funktioniert das gut. So Theaterpublikum.
Mhm.
Aber das funktioniert überhaupt nicht gut, wenn du irgendwo in einem Partyzelt bist oder was weiß ich, oder vor so vielen Leuten. Und mir ist einmal passiert, auf einem großen Festival, waren 10.000 Leute, und da habe ich mir eine Ansage zurechtgelegt. Und das ging richtig in die Hose.
Mhm.
Ja? Ich hatte nämlich für diese Ansage nur 6 oder 7 Sekunden Zeit, weil das war im Prinzip, ich hatte 8 Takte Zeit, der Groove lief weiter und über den Groove wollte ich die Leute begrüßen.
Okay.
Und danach musste ich aber die Band noch einzählen. Ne? Also das war der Beat. So 144 oder 150, irgendwie sowas.
Mhm.
So 8 Takte. Geht schnell rum. 1, 2, 3. So. Und dann habe ich quasi die ersten 5, 6 Takte für die Begrüßung.
Und dann kann ich noch machen, one, two, three. Und dann ist die Band wieder, muss ich die Band wieder einqueuen. Und dann ging die Begrüßung voll in die Hose, weil ich dann einfach vergessen hatte, was ich mir zurechtgelegt hatte. Oh. Das geht natürlich nicht, wenn man so wenig Zeit hat. Ne? Nee. Und es, mir fiel dann auch nichts Neues ein, weil ich hatte ja nur 5 Sekunden. Das sind halt so Sachen, es nervt dann wahnsinnig. Und das hat mich damals sehr unter Druck gesetzt und hat mir im Prinzip die ersten 2 Nummern musikalisch versaut, weil ich mich geärgert habe, dass ich die Ansage versemmelt habe zu den Leuten. Also, ja, genau. Das ist das, was ich zu Ansagen zu sagen habe.
Ich kenne die Antwort schon, die können wir beide in ganz kurz für die nächste Frage. Probst du den Gig auch als Durchlauf durch?
Ja.
Darf ich dazu eine kurze Anekdote erzählen, die ich von dir gelernt habe? Ich kann mich erinnern, ich glaube, ich war 18 oder 19. Ich war so am Anfang meines Studiums in Mainz und wir hatten auch irgendeine Probe. Und der liebe Manuel hat zu mir gesagt, Saskia, ich gebe dir einen Tipp, wenn du irgendwann dein Examenskonzert hast, du solltest so viele Durchläufe gemacht haben vorher, dass wenn du das Konzert spielst, dass dein größtes Problem ist, wo das kalte Bier nach dem Konzert ist. Das ist die einzige Problematik, die du an dem Tag haben solltest. Und das habe ich seitdem bei jedem Konzert gemacht. Danke dafür.
Ja, das ist auch heute noch meine Antwort.
Absolut.
Das ist, und das bedeutet, Durchläufe, bis der Arzt kommt. Ja?
Genau.
Bis du die Musik nicht mehr sehen kannst. Ja. Und das wird dir im Proberaum, wird dir das einfach total auf die Nerven gehen.
Ja.
Ich kann meine eigene Musik nicht mehr hören. Ich hasse das Programm meiner eigenen Band, wenn ich üben muss. Ich hasse es, wirklich. Ich kann es nicht mehr hören. Aber ich bin sehr dankbar, wenn der Gig ist, dass es so ist.
Ja.
Weil ich es in- und auswendig kann.
Absolut, ja.
Ich hasse teilweise die Stücke so sehr, dass ich einfach überhaupt nicht mehr nervös bin, weil ich einfach, jetzt kommt diese Scheißnummer, gut, bring was hinter uns. Also übertrieben jetzt, ja.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Aber ich genieße dann teilweise die Musik dann erst wieder beim Gig.
Ja.
Ich kann das nicht mehr bei den Proben genießen, weil es fürchterlich redundant ist. Und das weißt du, wenn du eine Nummer irgendwie 500 Mal gehört hast oder 5000 Mal, dann reicht's. So.
Ja, und Durchläufe, also ich kann da jetzt noch aus Erfahrung dahingehend sprechen, egal was für einen Stil man spielt. Ja? Der Durchlauf hat nicht nur was für die mentale Vorbereitung zu tun, dass man das irgendwie, wenn man es auswendig spielt zum Beispiel, sondern schlicht und ergreifend Konditionen. Also für mich waren die Durchläufe so wichtig, gerade für Bläser, wenn man irgendwie ein Programm spielt von 90 Minuten und man hat das nie vorher gemacht. Das ist ungefähr so, wenn man Marathon laufen will, man hat vorher einen 10-Kilometer-Lauf gemacht. Dann fliegst du einfach auf die Fresse, weil hinten raus kannst du nicht mehr spielen. Du
fliegst richtig auf die Fresse, weil es kommen Probleme dazu, mit denen du nicht gerechnet hast.
Genau.
Zum Beispiel, wenn du unter Stress stehst, dann ist es so, dass du einfach 30% oder 40% mehr Kraft verbrauchst.
Ja.
Und das fällt dir hinterher auf die Füße. Du willst dann die letzten 20 Minuten spielen und denkst, das geht nicht mehr. Und das ist bei Blechblasinstrumenten noch viel schlimmer als bei Holzblasinstrumenten.
Absolut. Ja, aber auch bei uns. Also ich meine, wir sind nicht so schnell platt, das stimmt. Aber wenn du auch einfach, also bei uns gerade für so virtuose Geschichten, wenn die Finger einfach nicht mehr laufen, ja, du stehst da und du merkst, dass deine Hand immer mehr krampfiger wird, weil du kannst deine Finger nicht mehr bewegen. Das ist ja die Hölle, ja, oder dein Atemsystem steht komplett still, weil du da stehst, denkst, ich kann nicht mehr atmen.
Ja, klar. Ja, und vor allen Dingen auch, Durchläufe sind ja nicht nur dazu da, die Musik wirklich zu verinnerlichen, sondern sind ja auch dazu da, die Abläufe zu verinnerlichen. Das heißt, wenn du weißt, wenn du was trinkst, wenn du weißt, wo du Wasser rauslassen kannst, wenn du weißt, wann du Dämpfer reintust, wenn du weißt, wann du dein Instrument wechselst, wenn du weißt, wo du das Instrument platzierst, wenn du weißt und. Mhm. Also ich rede von jedem Detail. Und ich habe damals, es ist interessant, ich habe mein Klassikstudium beendet und damals war ich noch sehr unerfahren und habe dann nicht so viel Durchläufe gemacht. Es ging auch irgendwie nicht. Und es war auch damals interessant, weil die meisten meiner Kommilitonen, die haben das auch nicht gemacht, weil das war halt viel Arbeit. Und da sind die Klassiker aber sehr einfach gestrickt, sagen wir es mal so.
Ja, ja.
Die spielen einmal hier was beim Klassenabend und die spielen einmal dort was. Und die kommen aber gar nicht auf die Idee, ihr Konzertprogramm 10-mal öffentlich zu spielen. Und das ist bei den Jazzern was ganz anderes, weil die nichts anderes machen. Also das Examensprogramm von meinem Jazz-Examen, das war, ich glaube, Gig Nummer 12.
Ja.
Also ne, mit dem Programm. Oder Gig Nummer 14, weil wir das vorher schon in Clubs gespielt hatten. Es war einfach ein Konzert von vielen. So.
Ja.
Ne? Und wenn ich mir heute vorstelle, ich würde ein Examsprogramm mit Marshall Cooper spielen, würde ich mich kaputt lachen, weißt du? Also das ist halt oh, schon wieder. Ja.
Ja, aber ich kann das total unterschreiben, weil ich habe das ja sogar auf Social Media auch mal geteilt, weil ich dann gefragt wurde, als ich meinen Masterabschluss vorbereitet habe, habe ich ja dann gefragt, wollt ihr da irgendwie mitgenommen werden? Alle fanden es spannend, also habe ich das getan. In irgendeiner Insta-Story habe ich das von dir erzählt, dass ich gesagt habe, ich habe das von dir gelernt. Es ist mir so im Hinterkopf geblieben, noch in meinem ersten Studium, dass ich dachte, okay, hat recht. Und ich habe für mein erstes Examenskonzert, habe ich glaube ich so auch nur so 10, 11 Durchläufe gemacht. Das lief auch schon gut. Für meinen Bachelorabschluss waren es auch so, frag mich nicht, 15. Ich habe mein Masterprogramm am Ende 25 Mal, 30 Mal, ich kann es nicht mehr zählen, war auch egal. Es war natürlich zeitintensiv, weil das Programm ging halt über 70, 80 Minuten. Und es war halt jetzt ja kein Jazz-Pop, sondern wie du sagst, mir gingen die Stücke so auf den Sack. Ich konnte es nicht mehr hören, dass ich irgendwann gedacht habe, ich ertrage es nicht mehr. Ich habe sogar eine Woche Pause machen können vor meinem Abschluss, wo ich gar nicht gespielt habe. Jeder Blechbläser kriegt jetzt gerade den Horror, wenn er das hört. Ich konnte es machen und habe eine Woche vor meinem Master wieder angefangen. Und es war überhaupt kein Problem. Und habe auch öffentlich, haben wir so kleine internere Vorspiele tatsächlich organisieren können, wo ich das mal komplett durchlaufen lassen konnte mit Publikum. Und mein Masterabschluss war auf der linken Arschbacke.
Ja.
Ja.
Aber ich kann das nur jedem empfehlen.
Also auch egal, was ihr für einen Musikstil spielt und in welcher Ensemblebesetzung oder Solo, ist völlig egal.
Ich würde Durchläufe mit allem proben, was dazugehört. Ja. Das heißt nicht Show 1, Show 3.
Genau.
Show 3. Aufstellung, wie ihr steht, wie ihr sitzt. Alles Erdenkliche, was ihr an dem Abend macht, wenn ihr könnt, probt mit dem gleichen Licht, wenn ihr könnt, probt mit der gleichen Anlage. Schafft euch einfach Bedingungen, die genauso sind wie an diesem Abend. Ja?
Genau.
Geht noch einen Schritt weiter. Ja? Dreht die Heizung auf 50 Grad. Ja? Haltet euch Scheinwerfer in die Fratze.
Ist genau das passiert dann, ja.
Also das ist einfach unangenehme Konzertsituationen simulieren.
Ja.
Weil sie werden kommen.
Das war bei mir nämlich auch so ein Ding, weil ich habe mit Licht gearbeitet und wir konnten das tatsächlich nicht vorher proben. Das heißt, ich wusste, dass wir in verschiedene Farben getaucht werden und auch in welche Farben, aber wir konnten das vorher einfach nicht machen. Und es war aber für uns beide, also ich habe ja mit meinem Duopartner dann im Prinzip allein gespielt, es war für uns beide am Tag selber überhaupt kein Problem mehr, weil wir waren sonst alles vorbereitet und auch die Farben haben uns nicht
ausgefallen. Ihr hattet halt Headroom.
Genau.
Ihr konntet euch halt das leisten, weil ihr euch so vorbereitet hattet.
Genau.
Ja. Hättet ihr euch aber nicht so vorbereitet, hätte euch das wohlmöglich
vielleicht
in der Bahn geworfen.
Ja, ja.
Also Headroom. Da habe ich schon so viel gesagt, auch in meinem Lampenfieber-Podcast.
Ja.
Also je mehr man sich vorbereitet, ja, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr durch die Vorbereitung nicht nervös werdet.
Genau.
Oder durch die fehlende Vorbereitung. Da kommen natürlich noch viele andere Dinge dazu. Aber so ein Konzert ist halt verflucht komplex. Und wenn ich einfach jede einzelne Variable rausnehme, die mir Probleme verursachen kann, dann ist das erstmal hilfreich.
Ja.
Und ich kann auch nur dazu sagen, je mehr man sich mit so einer Konzertsituation beschäftigt hat, desto mehr geht man innerlich, oh, das ist jetzt richtig gut, ist mir gerade eingefallen, desto mehr geht man innerlich quasi auch mit dem Konzert oder mit der Situation schwanger und kommt in eine Selbstwirksamkeit. Das heißt, man merkt dann, ich kann das beeinflussen in dem Augenblick, wo man sich da schon damit beschäftigt.
Ja.
Oft ist es ja so, dass man in Konzertsituationen, vor allen Dingen bei Prüfungen, wird man einfach so reingeschmissen.
Mhm.
Und da kann man nicht so gut imaginieren, was da dann los ist, weil das halt eine fremde Location ist, fremde Leute sind, da sind sehr viele Sachen halt, die neu sind. Und da lässt man sich dann leichter aus der Bahn schmeißen, weil man diese Situation halt nicht so in der Hand hat.
Ja.
Wenn man ein eigenes, richtiges Konzert spielt, hast du halt verdammt viel in der Hand. Und dann würde ich auch diese Karten ausspielen, natürlich.
Ja. Übrigens, letzte Frage.
Eine Sache muss ich noch sagen. Also, ich sehe gerade, dass ich die ganze Zeit so, ich sehe so aus, als hätte ich fürchterlich schlechte Laune. Nein, Leute, ist alles gut. Ich bin nur wahnsinnig müde. Und habe meine Brille nicht auf, sondern Kontaktlinsen. Und die sind schon ganz lange drin. Und deswegen sehe ich auch so aus, als würde ich gleich einpennen. Also nur für als Erklärung.
Für die, die zugucken. Deswegen die letzte Frage. Sonst schläft der Manuel gleich ein.
Wenn ich als unsympath rüberkomme.
Nein. Ja, wie viele Zugaben spielst du? Das Publikum kriegt ja manchmal nicht mehr genug. Das ist jetzt, glaube ich, nicht probentechnisch gemeint, sondern für einen Gig.
Naja, erstmal ist man gut beraten, wenn man überhaupt einen Zugang spielen kann. Also
geil.
Es gibt ja immer so eine goldene Regel. Letztes Stück, dann geht man direkt von der Bühne. Und das würde ich auch sofort machen. Das ist so ein Rockstar-Ding.
Ja.
Bei so Musikvereinen oder Jazzkonzerten wird das teilweise anders gemacht. Ich finde das aber sehr gut.
Ja.
In dem Augenblick, wo man von der Bühne geht, applaudieren die Leute. Und dann geht man auf die Bühne und verbeugt sich. Ja? Oder aber man spielt direkt eine Zugabe. Das kommt darauf an. Und wenn man nur eine Zugabe spielt, ist das meistens zu wenig. Deswegen gebe ich den Ratschlag, einfach zwei zu spielen. Ein größeres Stück und ein kleineres. Und wenn man am Schluss mit einer Ballade endet, dann ist das auch völlig klar, dass es das letzte Stück ist. Und wenn danach sich die Band verbeugt, ist das eigentlich ein schöner Rauschmeißer.
Ja.
Das ist immer so mein Trick.
Ja. Ja.
Weil ich will oft auch gar nicht dann drei, vier Zugaben spielen, weil das machst du eigentlich nur, wenn du Fans hast, also wirkliche Fans.
Ja.
Und ansonsten nervt das die Leute. Du hast dein Programm gespielt, was sollst du dann da noch irgendwie fünf Stücke draufpacken? Oder du definierst es anders. Du kannst es natürlich auch so machen, dass du das Konzert 10 Minuten kürzt und einfach schon in einer Nummer endest, wo du ganz genau weißt, die nächsten drei Nummern, die ich spiele, sind einfach
die Zugabe.
Zugaben. Aber eigentlich wären es die letzten Stücke gewesen. Das ist immer eine Frage von der Definition.
Mhm.
Ja.
Ja. Danke, Gunther.
Ja, das war's schon.
Für deine Fragen.
Interessant, man hätte eigentlich aus jeder Frage einen Podcast machen können.
Ja, ich habe auch gedacht, so einige können wir ja auch noch nachträglich tun.
Ja, aber es hängt halt alles sehr immer miteinander zusammen.
Ja.
Und das wird mir immer wieder bewusst, wenn ich dann solche Fragen höre. Und ich bin auch dann sehr dankbar für solche Fragen. Ich habe letztens auf meinem Patreon-Kanal auch mal eine Q&A gestartet, wo ich gesagt habe, hey, schickt mir mal Fragen zu. Und da kommen dann teilweise Fragen, die für einen selbst so selbstverständlich sind, dass man gar nicht dran gedacht hat, die als Podcast oder als Tutorial zu thematisieren.
Ja.
Und das zeigt halt, dass das Neverending Story ist. Also du kannst immer wieder sehr tief in ein Thema reingehen oder auch sehr oberflächlich bei einem Thema hängen bleiben. Und es gibt immer eine Zielgruppe dafür, die das interessant findet, weil sie halt gerade in dem Stadium ist oder auf dem Niveau oder in dem Lernsegment. Das ist eigentlich immer super.
Ja, und ich finde, ganz viele Fragen, auch zum Beispiel jetzt einige, die der Gunther uns da ja geschickt hat, da denken wir zwei Jahre gar nicht mehr dran. Das ist genau das Thema. Ne? Du denkst gar nicht, dass das für jemanden, ich sag jetzt mal, eine wirklich wichtige Frage sein könnte, weil wenn wir uns Podcast-Themen überlegen, sind wir ja irgendwann betriebsblind, weil wir bestimmte Dinge für selbstverständlich erachten, was aber für viele, die uns zuhören, ja überhaupt nicht selbstverständlich ist. Und dann kommen ja ganz oft auf so Podcast-Folgen dann E-Mails oder Fragen von euch, wo dann heißt, oh, total cool, könnt ihr das mal ein bisschen näher beleuchten? Und wir beide dann so, stimmt, klar. Ist ja interessant. Für uns ist es so, wir haben das in zwei Sätzen abgefrühstückt und da sitzt aber einer zu Hause und denkt, boah, da würde ich gerne mehr drüber erfahren. Es ist also super, wenn ihr uns das schickt.
Ja, oder wir sind oft dann auch so die interdisziplinären Zusammenhänge, ne? Die kommen am
Ende
später. So Ansagen zum Beispiel. Ich habe mir schon, was weiß ich, 10 Jahre Gedanken über Ansagen gemacht.
Ja.
Ich aber nie jetzt daran denken, mal ein Tutorial über Ansagen zu machen, weil ich natürlich denke, ich habe von Ansagen nicht so viel Ahnung, das ist nicht meine Expertise. Aber natürlich habe ich mir da schon wahnsinnig viel Gedanken drüber gemacht.
Ja.
Und das ist natürlich für diejenigen interessant, die in der gleichen Situation sind wie ich, die auch keine Expertise im Ansagen schreiben sind oder im Ansagen halten, die das aber trotzdem machen müssen. Und dann ist es natürlich sehr, sehr hilfreich, von jemandem mal ein Feedback zu bekommen, der in der gleichen Situation ist, als wenn ich jetzt einen Kabarettisten frage, der das jeden Tag macht und für den das halt irgendwie Handwerk und selbstverständlich ist. Ja. Das ist ja klar. Ja gut, machen wir hier einen Deckel drauf. Wir haben ja noch ein paar andere Themen, aber der Podcast heute ist ja lang genug. Ich glaube, das war es erstmal für heute.
Ja, danke euch fürs Zuhören.
Alles klar, vielen Dank. Besucht uns in der Musikerschmiede, besucht uns bei Contemporary Brass Music. Der ganze Kram kommt jetzt eingeflogen und bei Manage Musik. In diesem Sinne, macht's gut und bis bald.
Bye bye.
Tschüss. Tschüss.